Wir brauchen eine zweite Wende. Das fordert die Journalistin Marieke Reimann mit ihrem Buch »Warum Ostdeutschland uns alle angeht«. Denn auch 36 Jahre nach dem Mauerfall beherrschen Klischees die Debatte. Und Unterschiede. Ostdeutsche verdienen nach wie vor weniger, haben weniger Vermögen und sind unterrepräsentiert in den Eliten der Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich jetzt sehr, mit der Autorin selbst zu sprechen. Herzlich willkommen bei Radio 3, Marieke Reimann.
Hallo, danke für die Einladung.
In Ihrem Buch beleuchten Sie in ganz unterschiedlichen Kapiteln verschiedene gesellschaftliche Bereiche und beginnen mit einem Blick auf die Medien und einer ausführlichen Medienkritik. Und ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Das ist auch nicht verwunderlich. Sie sind selbst erfolgreiche Journalistin. Sie haben als Praktikantin angefangen, als einzige Ostdeutsche in der Redaktion, berichten in Ihrem Buch auch darüber, dass Sie nebenbei geputzt haben und dann 2020 bis 2020 waren Sie Chefredakteurin von Z, dem Online-Magazin der Zeit. Sie waren zweite Chefredakteurin beim SWR, haben einen breit gefächerten Erfahrungsschatz in der Medienwelt. Was lief oder auch läuft in der Berichterstattung über Ostdeutsche, über Ostdeutschland schief bzw. am schiefsten?
Also das, was wir oft in der Berichterstattung über Ostdeutschland erleben, ist zum einen diese Zusammenfassung des Ostens und nicht der Blick in die einzelnen Bundesländer. Das sehen wir gerade wieder. Es wird darüber berichtet, dass der Osten wählt, obwohl zwei Bundesländer von fünf wählen. Wir hatten Anfang des Jahres auch zwei Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Da hat auch niemand von den Westwahlen gesprochen. Und das reiht sich so ein in eine Rhetorik, die man schon kennt, wenn man im Osten wohnt oder sich eben mit dem Thema Ostdeutschland beschäftigt. Das ist oft eine Berichterstattung sowieso nur zur Wahl, zu Jubiläen oder wenn gerade Krisen sind, gibt. Und auch da setze ich nochmal an, weil wir gerade auch so eine Art, ich nenne es Reporter- oder Reporterinnen-Tourismus in den Osten erleben, wo dann eben Berichterstattende mal kurz nach Usedom, nach Rügen oder eben den Harz in Sachsen-Anhalt regelrecht einfallen, um zu gucken, was da mal los ist. Und das Ganze spiegelt schon wieder, welchen Status auch die Ostdeutschland-Berichterstattung hat, nämlich eher den einer Auslandsberichterstattung. Mhm. Hinzu kommt, dass wir es dann darüber hinaus oft mit einer pauschalisierenden Darstellung zu tun haben, also dass dann danach gefragt wird, wie ist er der Ossi oder wie sind sie diese Ostdeutschen, wir oft mit Plattenbauten bebilderte Beiträge gesehen haben, vor allen Dingen in den 90ern und 2000er Jahren. Und das unterzeichnet natürlich auch ein Bild, wo man sich als Ostdeutscher selbst vermutlich eher nicht abgeholt fühlt.
Jetzt waren Sie ja zum Teil auch in leitenden Funktionen als Journalistin tätig. Inwieweit hatten Sie Gelegenheit, das ein bisschen gerade zu rücken?
Also erstmal habe ich natürlich schnell gemerkt, dass ich als Chefredakteurin in den Medien, in denen ich gearbeitet habe, oft die einzige oder eine von zwei im Raum von mehreren Chefredakteuren waren, die alle weiß, akademisch und westdeutsch waren. Also wir haben da nicht nur das Problem der Repräsentanz von Ostdeutschen, sondern auch das Problem von Minderheiten, so Menschen mit Migrationsgeschichte, Arbeiterkindern oder Menschen mit Behinderungen. Aber für mich ganz speziell hat das bedeutet, dass ich dann öfter mit so Fragen konfrontiert war, wie warum ich denn kein Ostdeutsch spreche, wo ich erst mal verstehen musste, was soll jetzt Ostdeutsch sein? Genau, ich bin aus Rostock ursprünglich und jeder, der schon mal in Rostock war, weiß, dass man in Rostock anders spricht als im Erzgebirge, sag ich mal. Aber jetzt mal Spaß beiseite, es zog sich dann so durch und das beschreibe ich ja auch im Buch, dass ich auf Situationen gestoßen bin, wo zum Beispiel Václav Havel oder Reinhard Lakomi gestorben sind, also Figuren, die in der ostdeutschen Historie und in der ostdeutschen Kultur durchaus eine Rolle gespielt haben. Ich dann aber in diesen Redaktionen die Einzige war, die verstanden hat, warum das vielleicht einen Nachrichtenwert hat und warum es wichtig wäre, darüber zu berichten, dass diese beiden Männer jetzt gestorben sind.
Ja, Frau Reimann, ich muss sagen, als ich das gelesen habe mit Václav Havel, ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, dass Sie die Redaktion mehr oder weniger überzeugen mussten, dass das ein Nachrichtenwert Wert hat.
Ja, da sehen Sie mal, wie absurd man sich dann selbst vorkommt, wenn man in dieser Redaktion sich da wiederfindet. War ich ja in Köln als Praktikantin, weil man wirklich sich die Hand vom Kopf schlägt und denkt, es kann doch nicht sein, dass die Leute hier nicht auf dem Schirm haben, wer das ist und warum das wichtig sein sollte. Also Fazit meiner Erfahrung ist, dass ostdeutsche Kultur oft übersetzt werden muss, damit sie sozusagen einen Wichtigkeitsgrad bekommt.
Das könnte geändert werden, wenn in den entsprechenden Redaktionen mehr Ostdeutsche sitzen? Oder was ist Ihr Ansatz?
Das könnte natürlich geändert werden. Zum einen, wenn in den Redaktionen und aber auch in allen möglichen Führungsfunktionen mehr Ostdeutsche säßen, die zum einen dann dort präsent wären und ihre Lebenserfahrung einfach in ihre Berufe mit einbringen. Wir haben die Situation ja nicht nur in den Medien. Wir haben sie auch, wenn wir mal in die Wirtschaft gucken, wir haben 40 DAX-Unternehmen, kein einziges davon ist aus dem Osten. Und wir haben 252 DAX-Vorstände. Eine einzige davon hat eine ostdeutsche Biografie. Von den 174 Unis und Hochschulen, die wir in Deutschland haben, werden 12 von diesen 174 von Ostdeutschen geleitet. Und das könnte ich jetzt so weiter durchdeklinieren. Also es geht auch um Repräsentation und die Leute, die dann in diesen Räumen sind, welche Biografien die mitbringen und deswegen auch anders zum Thema machen können. Na klar.
Das heißt, wenn diese Stellschrauben besser justiert sind, wäre eine zweite und wenn ich sie richtig verstehe, richtige Wende überhaupt erst denkbar?
Ja, also ich appelliere ja nicht dafür, dass man nach hinten schaut und jetzt hier zum verklärten Ostteilgecker wird oder sich gar die DDR zurückwünscht. Das schreibe ich ja auch an verschiedenen Stellen, dass ich da entschiedene Gegnerin bin und jetzt hier keine Ostalgie-Heraufbeschwörung befürworte. Aber was mir schon wichtig ist mit dem Buch ist, dass wir davon wegkommen, so vor allen Dingen als Medienschaffende, aber auch als alle anderen, immer so nach diesem Gefühl des vermeintlichen Ostdeutschen zu suchen oder das zu definieren zu wollen. Und deswegen habe ich auch ein analytisches Buch geschrieben, was einmal durch alle gesellschaftlichen Bereiche durchdekliniert, dass wir einfach eine strukturelle Schieflage haben. Und wenn wir die dann zur Grundlage nehmen, also von einer Faktenlage heraus argumentieren, dann können wir auch davon ausgehen, dass es sich nicht um eine vermeintliche Wahrnehmungsstörung von Ostdeutschen handelt, sondern dass es natürlich und ganz offensichtlich eine strukturelle Situation ist, an die wir ran müssen.
Wir gucken natürlich jetzt auch auf die bevorstehenden Landtagswahlen vorneweg, Sachsen-Anhalt, aber auch in Berlin wird demnächst gewählt. Und da stellt sich auch hinsichtlich der Wahlumfragen immer wieder die Frage, warum bekommt die AfD so viele Stimmen? In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich auch damit, ohne alles vorwegnehmen zu wollen. Welche Antworten, welche Erklärungen haben Sie dafür gefunden?
Ja, also über diese Frage kann man eigentlich drei Bücher schreiben und ich bin ja auch keine Rechtsextremismusforscherin oder keine Politik- oder Sozialwissenschaftlerin. Aber die Antwort, die ich Ihnen jetzt geben kann, ist, dass die AfD, die ja ursprünglich mal als eurokritische Partei gegründet wurde, sich ja zum einen, das wissen wir alle, des Themas Asylpolitik direkt populistisch angenommen hat und andererseits aber auf den Nischenbereich, den vermeintlichen Nischenbereich ostdeutsche Nachwendeidentität abgehoben hat. Und da ist dann die Frage eigentlich danach, was haben die anderen etablierten demokratischen Parteien verpasst, dass sie sich des Themas nicht so stark angenommen haben. Man kann das im Buch, mache ich das ja auch noch damit belegen, dass die AfD auch von Anfang an ihre Parteienpräsenz im vor allen Dingen ländlichen Osten viel stärker ausgebaut hat. Ich habe gestaunt, als ich über die Zahl gestolpert bin in Studien, dass die anderen demokratischen Parteien 9-10% ihrer Büros im Osten haben, die AfD fast 50%. Also auch das ist was, wo man noch mal genauer hingucken müsste. Aber wir kommen auch nicht umhin, wenn wir uns deutschlandweit die Wahlergebnisse und die Prognosen angucken. Es gab ja gerade wieder den Deutschlandtrend vom ZDF, wo die AfD vor allen anderen Parteien mit 28% führt. Und die Autoritarismusstudie im vergangenen Jahr hat sich die AfD-Wählenden und ihr Weltbild mal angeschaut und hat da auch gesagt, 61% vertreten tatsächlich ein ausländerfeindliches Weltbild. Also Menschen, die AfD wählen, sag ich mal, entweder ignorieren oder teilen die rassistischen Ressentiments, die geschürt werden. Im Osten haben wir zudem aber noch die Besonderheit und damit würde ich gerne noch den Bogen zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr machen, dass wir die AfD-Wahl auch nach wie vor als ein Denkzettel gegen die etablierten demokratischen Parteien haben, was ja oft auch als Argument für die Wahl der AfD genommen wird.
Frau Reimann, ich würde ganz gerne auch persönlich von Ihnen wissen, ob Sie eigentlich Menschen, denen Sie in Deutschland begegnen, ob Sie die intuitiv abchecken auf Ost oder West, so anhand kleiner Merkmale vielleicht?
Nein, erstmal nicht. Ich versuche wirklich jedem Menschen offen und freundlich zu begegnen, egal ob ich gerade Zug fahre oder in den Ferien bin oder ob ich in Köln ins Kino gehe oder so. Ich merke es aber natürlich daran, wenn es dann im Gespräch auf bestimmte Dinge aus der Vergangenheit kommt, ob jemand zum Beispiel Jugendweihe hatte oder eher eine Kommunion oder ob jemand getauft ist. Wir wissen, dass in Ostdeutschland sehr, sehr wenig Leute Religionszugehörigkeit hatten und nach wie vor haben. Das ist schon immer ein starkes Indiz dafür. Oder welche bestimmten Wörter vielleicht genutzt werden. Ob man, auch das ist vielleicht ein Punkt, der erwähnenswert ist, der sich auch in meiner Recherche nochmal deutlich herausgestellt hat, was im Westen oft unterschätzt wird, wird, ist, dass Ostdeutsche viel stärker und viel häufiger auch eine Art von Armutserfahrung gemacht wird. Und ich werde oft mit diesem Klischee konfrontiert, na, jetzt hört doch mal auf zu jammern, ihr habt doch die Innenstädte so schön saniert. Ja, das ist ja das eine, aber wenn einem weder die Häuser in der Innenstadt gehören, noch das Portemonnaie irgendwie dadurch voll ist, dann hat man davon gar nichts, dass die Innenstadt saniert ist. Also das ist ja auch eine Situation, vor der viele Ostdeutsche stehen.
Das stimmt. Ganz kurz zum Schluss tatsächlich noch, wer ist Frau Kröger? Der haben Sie das Buch gewidmet.
Ja, das war meine Deutschlehrerin. Und ich glaube, hätte die mich nicht so erkannt und gleichzeitig getriezt, dann wäre ich gar nicht Journalistin geworden.
Wie schön, das ist wirklich zauberhaft. Zweite Wende, warum Ostdeutschland uns alle angeht. Das Buch von Marieke Reimann ist bei Rowohlt erschienen. Und am Montag stellen Sie es persönlich im Pfefferberg-Theater in Berlin-Prenzlauer Berg vor. Allerdings ist die Veranstaltung schon ausverkauft. Aber dennoch alle Infos bei uns auf radio3.de. Frau Reimann, vielen Dank für das Gespräch bei uns.
Danke Ihnen.